In dem Internetlexikon Wikipedia steht unter dem Stichwort Heiligstes Herz Jesu als erster prägnanter Satz: Die Verehrung des Herzens Jesu ist eine Ausdrucksform der römisch-katholischen Spiritualität. Das ist richtig und falsch. Und mehr falsch als richtig. Warum? Das Herz-Jesu-Fest wurde 1856 von Papst Pius IX. In einer extrem konfessionalistisch-katholischen Phase unserer Kirche eingeführt. Und es ging vor allen Dingen zurück auf die Visionen der Nonne Maria Margareta Alacoque und die weite Verbreitung durch die Jesuiten. Und unser Herz-Jesu-Bild im Ostchor ist Ausdruck dieser Frömmigkeit. Falsch ist dieser Satz, weil die Herz-Jesu-Spiritualität durchgängige und sehr, sehr tiefe Wurzeln hat. Nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert, vor allen Dingen in der deutschen Mystik, vor allen Dingen bei den Frauen, aber auch am Übergang von der Antike ins Mittelalter bei einem großen Gelehrten wie Beda Venerabilis und natürlich bei den Kirchenvätern. Und nicht zuletzt im Neuen Testament, aber auch das wurzelt im Alten Testament. Und da liegen die wahren Wurzeln. Es ist nichts anderes als die innige, erbarmende Liebe Gottes, die sein innerstes Wesen ausmacht. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergäße, ich vergesse dich nicht. Gott hängt an seinem Volk, an jedem Einzelnen, und er ist mit dieser innigen Liebeshingabe mit der Menschheit verbunden. Das ist die wahre Wurzel. Und im Neuen Testament wird das natürlich auf die Gestalt Jesu hin konzentriert. In drei Motiven. Im Motiv des Herzens. Und er sagt selbst in seinem Heilandsruf: Ich bin gütig und demütig von Herzen. So charakterisiert er sich. Dann in einem zweiten Motiv, über das vor allen Dingen die Kirchenväter nachgesonnen haben: die geöffnete Seite nach dem Tod Jesu. Wir werden es heute in der Präfation ausgedeutet hören, wo man schon früh sagte: Im Blut und im Wasser ist die Eucharistie und die Taufe. Die Grundsakramente der Kirche sind hier im Vorbild symbolisiert. Und schließlich das dritte Motiv: der gute Hirt. Und auch dieses Motiv hat natürlich seine Wurzeln im Alten Testament, genauer gesagt bei Ezechiel. Ezechiel gehörte zur obersten Schicht in Jerusalem. Er war ein Priester am Tempel. Und vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 vor, wurde die Oberschicht schon 10 Jahre vorher sozusagen als Warnsignal deportiert. Und zu diesen Deportierten gehörte Ezechiel. Er lebte an den Flüssen von Babylon. Der Tempel war fern. Und 10 Jahre später hörte er: Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel zerstört. Ein Tempelpriester steht vor dem Nichts, zerbrochen. Auch das Land besetzt. Und da hat er in der Fremde eine ganz große Gottesvision, ausgedrückt in einem Wagen. Und diese Gottesvision lässt ihn den Gott Israels, den man ja leicht für einen ethnischen Gott, für einen Stammesgott hätte halten können, als einen unter vielen. Ezechiel entdeckt im Exil den Gott des Himmels und der Erde. Gott, der Einzige, der Universale. Und mit dieser einschneidenden Gotteserkenntnis verbindet sich auch eine Verheißung. Wir haben es gehört in der Lesung. Wir werden wieder gesammelt werden in Israel. Und sein langes Prophetenbuch klingt aus in einer elendlangen Schilderung des neuen Tempels, einer großartigen Utopie der Einwohnung Gottes wiederum im völlig zerstörten Jerusalem. Was sagt uns dieses Geschick und diese Glaubensvision, die Ezechiel gepackt hat? Die großen religiösen Eingriffe ins Herz eines Menschen, die Ausblicke in die universale Weite Gottes, kommen oft aus einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Wie Ezechiel, das Land ist weg, der Tempel ist weg. Und da packt ihn Gott. Aus einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen erwächst diese große Vision des einen Gottes. Und ein zweites. Dieser Mann muss im Innersten gepackt worden sein. Vielleicht in Hoffnungslosigkeit. Und in diesem Inneren zeigt sich der universale Gott. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verschmähen. Und dieses Innerste ist die Entbindung der universalen Kraft der Liebe. Denn das ist das Universalste, was es gibt. Incipit ex ire qui incipit amare, sagt sehr prägnant Augustinus. Der beginnt, den Exodus aus sich herauszugehen, der beginnt zu lieben. Und dieses Herz Jesu ist deshalb nicht etwas typisch römisch-katholisches, weil das innerste Beben, der innerste Quellgrund aller biblischen Spiritualität ist. Eben in dieses Herzbild gefasst. Aber die universale Liebe Gottes muss man noch einmal präzisieren, vom Evangelium her. Der Gott Jesu Christi hat eine Vorliebe für die Verlorenen. Und die sind wir irgendwo alle. Nur ist es uns nicht immer so bewusst. Die Armen, die Ausgegrenzten, die sucht er besonders. Die Seligpreisungen bringen es auf den Punkt. Unsere ganze Kirche ist in dieser Christusachse im Grunde nach dem Weg der Exerzitien gebaut. Und die Seitenkapellen thematisieren bestimmte Stationen, die ersten beiden den Ausgangspunkt. In der Ursulakapelle steht als Überschrift Cor contritum, zerknirschtes, gebrochenes Herz. Und deshalb kann da nicht Ursula gestanden haben. Hier war ursprünglich der große Altar des Hans von Aachen von Maria Magdalena, die man mit der großen Sünderin identifiziert hat. Und auf der anderen Seite, was jetzt von mir aus gesehen rechts hinten ist, diese Kapelle wurde zerstört, Ursula. Und die Erbauer und die Jesuiten dahinter mit ihrer Theologie wollten sagen, der Weg zu Christus, der Weg der Exerzitien, er hat als Ausgangspunkt sowohl das zerbrochene und zerschlagene Herz, wie bei Ursula das reine Herz. Und wir liegen irgendwo dazwischen. Und wir sollten in aller Gebrochenheit dieses reine Herz immer mehr erbeten und erstreben. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Amen.